So, liebe Geschwister, einige hatten gebeten, dass ich Ihnen die Prophezeiung vom letzten Mal mitbringe. Die lege ich hierher, sind ausreichend genug für euch zum Nachlesen und vielleicht auch für den einen oder anderen auch zum Weitergeben. Du wolltest auch eine haben. Sagen wir dir hinterher nach der Predigt. Die Woche war von unserem Gemeindebund, dem Bund von den freikirchlichen Pfingstgemeinden, die Bundeskonferenz. Ihr seid ja im Bund der Mülheimer. Und dort hat Johannes Justus, das ist unser derzeitiger Präses, eine Predigt gehalten und dann hinterher gebeten, dass doch das Thema der Predigt weitergegeben wird, weil er hatte das so auf dem Herzen, dass das wieder für unser Land dran ist. Nun, ich war nicht dort, ich bin ja kein Pastor, ich bin ja nur ein Prediger. An diesen Stelle mal danke, dass ihr mich so oft bucht, obwohl ich nur so ein kleiner Hilfs-Sheriff bin. So, ich habe also gedacht, soll ich das jetzt bei euch machen? Mir hat das dann ein befreundeter Pastor, mit dem ich mich einmal in der Woche zum Beten verabrede am Telefon. Beten, ja. hat mir das gesagt und ich habe dann drüber nachgedacht und gedacht, ja, das war ja jetzt, ihr seid ja ein anderer Bund, soll ich es trotzdem machen? Und dann habe ich mir gedacht, nein. Ich mach's trotzdem. Also, ihr hört jetzt etwas, was im Moment dann im Bund so, in meinem Bund so als Thema vielleicht heute in vielen Kirchen Land auf Land abgepredigt wird. Ich hoffe, der Heilige Geist ist wirklich da drinnen. Wir fangen nämlich an und lesen aus der Apostelgeschichte 1, 8, Vers 11. Übrigens, vielen Dank, Jens, dass du noch so ein Bild gefunden hast. Ich habe zu dieser Predigt eine richtige PowerPoint gemacht und habe meinen Beamer, ich kann hier nur mit dem speziellen Beamer vom Apple das übertragen, habe ich zu Hause liegen lassen. Also war das eine Arbeit. Ja, so, aber ich brauche so ein Bild von Jerusalem und da hat Jens jetzt schnell noch eins rausgesucht aus dem Internet. Wir sind nämlich in Jerusalem, wenn wir in der Apostelgeschichte im ersten Kapitel die Verse 8 bis 11 lesen. Kennt ihr alle, hundertprozentig. Aber ich lese sie euch trotzdem nochmal vor. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gebieten der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen wurde, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Ich habe aus der neuen Genfer Übersetzung gelesen. Ja, wenn wir uns jetzt so Jerusalem anschauen, Irmtraut, du könntest bestimmt auch so ein Bild beisteuern, ne? So. Ja, ne? So, dann ist ja hier der ehemalige Tempelbergplatz, ja, da wo heute die Al-Aqsa-Moschee steht. Und hier unten sehen wir dann auch einen Teil der Klagemauer. Wenn wir das jetzt zoomen würden und von weiter weg betrachten, dann geht es hier raus runter ins Kidron-Tal. Und dann kommt da irgendwo da, wo das Fenster ist, der Ölberg. Ja? So, der ist dann höher als das, was die Al-Aqsa-Moschee ist. Wir haben da den Ölberg und also auf der Seite wäre der Ölberg, ja, so, da. Und hier bei euch gibt's noch einen anderen Berg, ja. Das ist der Skopusberg. Das ist ein Berg, wo viele von diesem Berg auf Jerusalem runterschauen. Und vom Skopusberg sieht man eben auch den Ölberg und die ganze Altstadt von Jerusalem. Und wenn wir da jetzt so runterschauen und dann so auf Jerusalem schauen und auf den Ölberg, da fällt uns einiges ein. Bleiben wir mal hier bei diesem Tempelberg. Was fällt uns ein? Wir wissen, 2. Chronike, Vers 3, dass das die Stelle war, wo Abraham den Isaak opfern sollte. Und dann hat David dort den Tempelplatz hergerichtet und Salomo dann den Tempel gebaut. Also, es ist ein Platz, wo Glaube geprüft wird. Plätze, wo Glauben geprüft werden, sind uns oft nicht so angenehm. Das sind Plätze, wo wir gerne davonlaufen. Denn wer liebt es denn, unter Druck zu stehen? Genau diesen Platz betrachten wir hier. Also Abraham wollte dort oder sollte dort geprüft werden, wie doll er Gott vertraut. Auf der anderen Seite, wenn ihr da hinschaut, seht ihr auch den Platz, wo das Allerheiligste stand. Was ist das Allerheiligste? Der Platz, wo die Gegenwart Gottes ist. Nun frage ich dich, kann das denn derselbe Platz sein, der Platz, wo die Prüfung erfolgt, vor der wir davonlaufen wollen, und der Platz, wo die Gegenwart Gottes ist, die wir doch so gerne suchen? Menschlich gesehen sagen wir, das sind doch zwei verschiedene Dinge. Und trotzdem sehen wir hier auf diesem Platz, auf diesem Bild, etwas vereinbar, das beides zusammen hat. Nicht weit davon, weiß ich, ob ihr da wart, ist das Osttor. Also, wenn ihr am Osttor wart, dann seid ihr auf jeden Fall da nicht durchgegangen. Denn als die Kreuzritter in Jerusalem eingefallen sind, da hat der Suleiman das Osttor zumauern lassen. Weil er hat als Moslem die Bibel gelesen und hat gelesen, dass Jesus durch das Osttor nach Jerusalem reinkommen will und sagt, das müssen wir verhindern, also mauern wir das Ding zu. Ja? Welch ein Blödsinn, als wenn man Jesus mit einer Mauer aufhalten kann. Ja? Das wird nicht gehen. Nee, wohl kaum, oder? Nee, das wird nicht gehen. Aber jetzt müssen wir mal, wenn wir das Ganze so betrachten, versuchen, ein klein bisschen unsere Perspektive zu wechseln. Und damit nehme ich euch rein in eine Stelle jetzt, die euch genauso bekannt ist. Wir wechseln die Perspektive von diesem Berg und lesen einfach mal Hesekiel 47. Die Stelle kennt ihr. Ja? Da wird von Wasser gesprochen. Ich lese ab Vers 1 in der Einheitsübersetzung. Dann führte er mich zum Eingang des Tempels, also da, wo jetzt das auch ist, und siehe, Wasser strömte unter der Tempelschwelle hervor nach Osten hin. links rüber. Okay? Ja? Nach Osten hin, denn die vordere Seite des Tempels schaute nach Osten. Das Wasser floss unterhalb der rechten Seite des Tempels herab, südlich vom Altar. Dann führte er mich durch das Nordtor heraus und ließ mich außen herum zum äußeren Osttor gehen. Und siehe, das Wasser rieselte an der Südseite hervor. Der Mann ging nach Osten hinaus mit einer Messschnur in der Hand und maß 1000 Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir nur bis an die Knöchel. Soweit erstmal, wir lesen hinterher an dieser Stelle weiter. Als der Hesekiel diese Prophetie hatte, lebte er gar nicht in Jerusalem. Da lebte er tausende Kilometer weit weg, er war mit in der babylonischen Gefangenschaft und dort hat er diese Prophetie gekriegt. Ich weiß gar nicht, ob er vorher in Jerusalem war oder ob er sich daran erinnern kann, ob er da als Bub weggeführt worden ist. Das habe ich jetzt nicht mehr recherchiert. Aber diese Vision, dieser Wachtraum, der versetzt ihn zurück. Und er kommt dort an den Platz der Prüfung. Und an dem Platz der Gegenwart Gottes mit einem wahrscheinlich Engel in Berührung. Und dann fließt da Wasser. Was bedeutet das? Was ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu? Leben bringen. Und Wasser ist Leben. Die Aufgabe auch dieser Gemeinde ist Leben bringen. Suche der Stadt Bestes. Bringt Leben. Ja? Und jetzt gucken wir uns das etwas näher da. Was sprudelt das Wasser? Es rinnt vom Altar. Also gehen wir davon aus, es ist nicht irgendein Wasser, es ist Gottes Wasser, es ist Gottes Leben. Dort läuft, was läuft, wenn sein Leben läuft, sein Wasser läuft? Es läuft seine Gnade raus. Seine Gnade läuft da aus. Es läuft aber auch seine Kraft raus. Es läuft seine Geduld raus. Aus seinem Tempel in die Welt. Und wenn ich das so betrachte, dann löst das folgende Frage in mir aus. Wo fließt Gottes Wasser heute? Oder zumindestens, wo müsste man hingehen, um zu sehen, dass das Wasser Gottes fließt? Wo müsste man sagen können, sieh, hier, 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 da fließt Gottes Wasser? Müsste man es nicht hier an dieser Stelle auch sagen können? Und an vielen Hunderten, Tausenden und Zehntausenden Stellen in dieser Welt. Dieses Wasser Gottes fließt da, wo seine Gegenwart ist. Und wo ist seine Gegenwart? In seiner Gemeinde. Weil wir sind zusammen in seinem Namen. Und da hat er uns versprochen, dass er mitten unter uns ist. Ja. Stell dir vor, da steht jetzt jemand in der Tür und fragt uns, wie läuft's bei Wie läuft das Wasser bei euch? Wie läuft die Gegenwart Gottes bei uns? Warum kommen Menschen in die Gegenwart Gottes? Warum kommen Menschen in die Gemeinden? Weil das Wasser Gottes läuft. Darum. Ja? So, jetzt haben wir etwas gelesen, das hat mich erstmal verwundert. Der Engel holt seine Messschnur raus. Heute würden wir sagen, er holt sein Metermaß raus. Zollstock ist ja zu kurz, aber so ein schönes, langes Metermaß, wie man es auf dem Bau kennt, ja, und dann misst er ab. Gehen wir mal von aus, eine Elle circa 50 Zentimeter, also die Millimeter, die sparen wir uns. Dann misst er da 1000 Ellen ab, das heißt, er misst 500 Meter ab. Aber, hallo, warum nur 500 Meter? Soll denn Gottes Wasser nicht überall fließen? Nee, er misst nur 500 Meter. Und da frage ich mich, warum? Und dann komme ich wieder auf das Bild und entdecke, das Wasser ist im Osten rausgeflossen. Und was haben wir da? Den Ölberg. Da kann das Wasser nicht weiter. Wisst ihr, wie man zum Ölberg auch sagt? Berg der Erinnerung. Weil da so viel passiert ist. Unten, Fuße vom Ölberg, Gethsemane. Brauche ich nicht erzählen, was alles in Gethsemane passiert ist, oder? Oben am Ölberg, was wir am Anfang gelesen haben, ist er zum Himmel aufgefahren. Und was noch? Die Bibel sagt uns, an diesem selben Punkt kommt er wieder. Vielleicht habt ihr es gesehen, es gibt Leute, die lassen sich am Ölberg beerdigen. Habt ihr die Gräber gesehen? Ja? So, warum tun sie das? Sie wollen die Ersten sein, weil sie sagen, wenn Jesus da wiederkommt, dann bin ich der Erste, der zack mit weg bin. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, dass die in Lauenburg genauso schnell bei ihm sein werden wie die am Ölberg in Jerusalem. Ja? So, aber trotzdem, man hat an diesem Berg Erinnerungen, man hat Erwartungen. Und jetzt kommt dieses Wasser aus dem Tempel und macht da Halt. Ich nehme mir jetzt mal die Freiheit und sage, Ölberg, der Ort, wo Erinnerungen wach werden. Wir werden doch, Christel, du hast vorher gesagt, man trifft sich und man tauscht sich aus, was man erlebt hat. Wenn wir gute Erinnerungen haben, tauschen wir uns gerne davon aus, oder? Weißt du noch damals, oh, was war das noch toll, ja? Und wir tauschen uns auch aus und ihr macht das jetzt vorbildlich in den Gottesdiensten, dass ihr sagt, was habe ich mit Jesus erlebt? Da tauscht ihr euch aus und dann erzählt ihr hier und das ist schön. Die Erinnerungen, was ich mit Jesus erlebt habe. Man spricht davon und alles, ja. Ein Berg der Erinnerungen. Ein Berg voller Emotionen scheint uns nun im Weg zu stehen. Und das ist es, um was es mir heute geht. Steht unsere Vergangenheit unserer Zukunft als Gemeinde im Weg? Was war das alles toll? Aber das ist egal. Das Wasser vom Tempel will heute fließen. Und da hat so ein Berg der Erinnerung keinen Platz, weil er hemmt. Lass es dir eins sagen, du wirst Gott, wenn du ihn suchst, niemals zweimal auf dieselbe Art und Weise kennen. Er ist immer neu. Sein Wasser ist immer frisch. Hast du ihn gestern so getroffen, dann wird er dir heute etwas anderes geben. Aber immer frisches Wasser. Immer neue, frische Kraft. Und niemals etwas Abgestandenes. Und unsere Erinnerungen, die uns so gut tun, weil sie schön waren. Ich will die ja gar nicht schlecht machen. Die hindern uns, dass das neue, frische Wasser fließen kann. Und jetzt gehe ich mit euch noch einmal ein Stück weiter und ich gehe rein in Sacharja. Lest dort aus dem 14. Kapitel ab Vers 3 und dann nochmal ab Vers 8. Dann wird der Herr hinausziehen und gegen diese Völker kämpfen wie am Tag seines Kämpfens, am Tag der Schlacht. Wir haben hier eine Endzeitprophetie. Seine Füße werden an jenen Tag auf dem Ölberg stehen, der im Osten gegenüber von Jerusalem liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte hin spalten, nach Osten und nach Westen zu einem großen Tal. Die eine Hälfte des Berges wird nach Norden weichen, die andere Hälfte wird nach Süden weichen. Und jetzt ab Vers 8. An jenem Tage wird es sein, da wird aus Jerusalem lebendiges Wasser fließen. Eine Hälfte zum Meer im Osten und eine Hälfte zum Meer im Westen. Im Sommer und im Winter wird es so sein. Dann wird der Herr König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Sind wir uns eins, dass Jesus wiederkommen wird? Amen, das sind wir, ja. Und jetzt stell dir vor, das, was uns hindert, spaltet er, wenn er kommt. Und dann fließt das Wasser. Ungehindert. Ein tiefes Tal, kann das Wasser reinfließen, abfließen, nach Westen, nach Osten, überall. Jesus kommt auf diesen großartigen Berg wieder. Ich mag mir das gar nicht vorstellen, wie das so ist. Das muss ja die Kraft von zig Atombomben oder sonst was sein. Wenn da ein Mann kommt und duff, wäre eigentlich mal eine Story für einen Film, müsste man mal Spielberg sagen, vielleicht kann er da was Tolles machen und die Menschen fangen an zu glauben. Nochmal, Erinnerungen sind etwas Wunderbares, aber sie helfen wenig in der Gegenwart. Außer wir lernen daraus, wie wir in der Gegenwart handeln sollen. Erinnerung, wir haben früher uns getroffen und gebetet. Wir lernen draus, wie wir heute handeln können. Merkt ihr? Ich glaube, irgendwie hat Gott was Schönes zusammengeführt heute im Gottesdienst, oder? Ja? Wieso spaltet Jesus den Berg? Dass sein Wasser, das ist sein Leben, das ist seine Gegenwart, die Vergangenheit unserer Geschichte durchfluten und durchfließen kann. Das Leben in der Vergangenheit erinnert nur an die Möglichkeiten Gottes. Und wenn du ein ewig Gestriger bist, der nur in der Vergangenheit lebt und nie in der Zukunft, dann wirst du merken, dass das aber auch eine Last sein kann, nur in der Vergangenheit zu leben. Denn jeder Mensch sehnt sich nach Neuem, nach Frischem, nach ständigem Erleben und nach der ständigen, immer fortwährenden Gegenwart Gottes. Träume sind was Wunderbares, aber die Gegenwart und die Wirklichkeit auch. Kennt ihr den Ausspruch? Man steht vor einem Berg voller Arbeit. Oder vor einem Berg voller Probleme. So kann der Ölberg für uns sein. Der Berg der Erinnerung, der wie ein Berg da steht. Da helfen auch alle Erfahrungen nicht. Jemand hat mal gesagt, ich fand das so wunderbar, wir altern nicht, wir reifen. Seid ihr mit mir? Ne? Wir altern nicht, wir reifen. Ja, das fand ich so köstlich, ja. Aber egal wie doll wir reifen, wenn wir nur in der Vergangenheit leben, mindert das unsere Lebensqualität. Was will Gott denn bewirken, wenn er mit seinem frischen Wasser auch unsere Vergangenheit durchströmt? Wenn er uns jetzt in der Gegenwart sein frisches Wasser geben will. Er will uns Trost spenden. Haben wir Trost nötig?
Ja.
Jeden Tag. Er will uns Halt geben. Wenn ich an deinen Schwiegersohn denke, dann sehen wir, wie viel Halt wir brauchen in dieser Zeit. Er will uns Kraft schenken. Irgendeiner, der nicht die Kraft Gottes braucht? Keiner hier. Er will uns auf guten Wegen führen. Er will uns befreien. Kurz gesagt, er will uns Jesus zeigen. Ja? Auf den Punkt gebracht. Alles, was lebendig wird, spendet wiederum Leben. Das ist in der Natur so. Ich habe neulich einen Bericht gelesen von dem Projekt 46. Das war ein Projekt, das die Nazis gemacht haben. Da haben sie eine Autobahn gebaut, da wo kein Mensch eine Autobahn braucht. Irgendwo da bei Würzburg, da gibt's heute 20 Kilometer weit weg, die A7. Aber da gab's keine Stadt, die miteinander verbunden werden wollte. Die ist um eine Burg rumgeführt worden, sollte den Leuten einfach zeigen, wie schön Deutschland ist. Kein Mensch hat sie gebraucht. Dann kam der Krieg, alle Arbeiter sind von der Baustelle abgezogen worden und danach wurde nie weitergebaut. Du kannst heute hingehen, da siehst du mitten im Wald noch die Betonreste, die Brückenreste und alles. Brauchte kein Mensch. Ja? Ist doch interessant. Aber was du sehen kannst, ist, die Natur, ohne dass ein Mensch dabei was getan hat, fängt an und überwuchert das. Der muss schon suchen, um so einen alten Brückenpfeiler noch zu finden. Er ist umwuchert von allem. Das ist es. Alles, was lebendig wird, spendet wiederum Leben. Und jetzt lesen wir mal noch ein Stück in dem Hesekiel weiter. Dann maß er wieder 1000 Ellen ab. Also die ersten 1000 haben wir uns gewundert, warum es nur diese 500 Meter waren. Ich lese jetzt 47 ab Vers 4. Dann maß er wieder 1000 Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis zu den Knien. Dann maß er wieder 1000 Ellen ab, ließ mich hindurchgehen. Das Wasser ging bis zu den Hüften. Und er maß noch einmal 1000 Ellen ab. Da war es ein Fluss, den ich nicht mehr durchschreiten konnte, denn das Wasser war tief. Ein Wasser, durch das man schwimmen musste. Ein Fluss, den man nicht mehr durchschreiten konnte. Dann fragte er mich, hast du es gesehen, Menschensohn? Daraufhin führte er mich zurück am Ufer des Flusses entlang. Und als ich zurückging, siehe, da waren an beiden Ufern des Flusses sehr viele Bäume. Er sagte zu mir, diese Wasser fließen hinaus in den östlichen Bezirk, sie strömen hinab in die Araba, in die Wüste und münden in das Meer. Damit ist dann von Araba gemeint das Tote Meer. Ja. Sobald sie aber in das Meer gelangt sind, werden die Wasser gesund. Wohin der Fluss gelangt, da werden alle Lebewesen, alles, was sich regt, leben können, und sehr viele Fische wird es geben. Weil dieses Wasser dorthin kommt, werden sie gesund. Wohin der Fluss kommt, dort bleibt alles an Leben. Von Engedi bis Engeklajim werden Fische an ihm stehen und ihre Netze zum Trocknen ausbreiten. alle Arten von Fischen wird es geben, so zahlreich wie die Fische im großen Meer. Sicherlich wart ihr auch am Toten Meer und habt die Schilder gesehen, Trinken verboten. Ja? 30% Salzgehalt hat das Tote Meer. Da gibt's keinen Fisch, der da drinnen schwimmt. Und auch an den Ufern, da wächst nichts, weil zu viel Salz ist. Aber unser Herr Jesus Christus hat das Tote im Blick. Der sieht das schon. Und dann trägt er diesen Berg unserer Vergangenheit, unserer Erwartungen ab, spaltet ihn mittendurch, dass das Wasser in das tote Land fließen kann. Unser Herr hat das im Blick. Und plötzlich siehst du überall Bäume. 12-mal tragen die Frucht im Jahr. Ja, brauchst du keinen ollen Apfel mehr essen. Die EU sagt, ein Apfel darf als frisch verkauft werden, wenn er ein Jahr alt ist. Ja, Hammer. Ich hab doch lieber einen Apfel direkt vom Baum, frisch und saftig, ja, nicht mehlig. So, das werden wir haben, 12-mal im Jahr Frucht. Und sogar die Blätter werden wir essen können. Wunderbar. Wir schwimmen doch dann in den Bereich der Gnade, oder? Halleluja. Alles, was lebendig wird, spendet wieder Leben. Wasser spendet Leben, die Fische können darin leben. Wunderbar. Man sagt Engedi und Englaim. En heißt der Quelle, Gedi Bock, Eglaim Kälber. Man sagt, das sind die so entgegengesetzten Städte am Toten Meer. Und wenn es heißt, von diesen beiden Punkten aus werden Fischer über Fischer dieses Meer befischen, dann heißt es für mich, es gibt keinen Punkt auf dieser Erde, wenn Gottes lebendiges Wasser dahin fließt, wo wir nicht Menschenfischer sein können. Oh, ich habe einmal in einer Gemeinde gepredigt von der Endzeit und dass Gott doch noch sein großes Volk ranholen will. Dann musste ich hinterher zum Rapport, ein älterer Bruder hat gesagt, hast du nie gelesen, in der Endzeit kommt der große Abfall. Ja, wenn ich an großen Abfall glaube, dann setze ich mich hin, die Beine übereinander, die Hände übereinander, brauche ich eh nichts tun, kommt der große Abfall. Ich glaube, dass der Abfall kommt und wir werden ihn erleben, die Prophetie sagt es auch. Aber ich glaube auch, dass das Wasser Gottes fließen wird und dass du und ich noch Möglichkeit haben zu fischen. Da, wo wir im Moment es überhaupt nicht sehen. Ich glaube, wir werden sehen, wie Vegetation entsteht, da, wo es trocken ist. 45.000 Kirchen gibt's in Deutschland. Von allen Denominationen zusammen. 45.000. In den letzten 5 Jahren sind 300 umgewandelt worden. Das erschreckendste Bild, das ich mal gesehen habe, war in Holland. Da ist in einer wunderschönen Kirche ein Kaufhaus drinnen. Ich meine Gebäude. Kirchengebäude. Ja? Und da in Holland habe ich gesehen, da war ein Kaufhaus drinnen. Ja. 45.000 Kirchen. Und ich glaube daran, dass unsere alten Kirchen und Kathedralen wieder voll sind. nicht von Besuchern wie der Kölner Dom, der 1 Million Besucher pro Jahr hat oder mehr, sondern von Leuten, die Gott anbeten wollen und die seine Gegenwart suchen. Ich glaube daran. Diese wunderschönen Häuser, Gott braucht kein Haus, um darin zu wohnen. Ja. Ich kenne einen Pastor in Budapest, dem haben die Kommunisten noch, bevor das Ganze geöffnet war, die Kirche geschlossen. Und dann gibt ihm Gott eine Idee und dann hat er das Gesetz der Ungarn studiert und dann ist er draufgekommen, dass sie ihm nicht verbieten dürfen, wenn er sich im Stadtpark mit seiner Gemeinde trifft. Und dann hat er angefangen, im Stadtpark Gottesdienste zu machen. Und weil er in der Öffentlichkeit war, hat er mit 30 Leuten angefangen und nach einem Jahr waren sie 300, weil die Leute haben das gehört, sind zum Gottesdienst gekommen. Wir brauchen kein Gebäude. Ja, in unserer klimatischen Geschichte hier sind wir ganz froh, wenn draußen so ein Wetter ist wie heute, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Aber wir bräuchten es nicht, um Gott zu begegnen. Aber ich glaube, dass diese alten Gebäude wieder voll sind, dass Segnung, Erfrischung reinkommt. Der Segensfluss, der vom Heiligtum kommt, ist ein Bild von Segnungen, mit denen Gott deine und meine Umgebung erfrischen und beleben möchte. 1. Korinther 6. Kapitel, Vers 19. Was sind wir? Ein Tempel Gottes. Von wo strömt das lebendige Wasser? Vom Tempel Gottes. Merkt ihr, hier passt etwas zusammen. Ja? Halleluja. Gott möchte, dass diese Ströme des lebendigen Wassers von uns herausfließen. Gott möchte, dass die Leute von diesen Strömen, die aus uns herausfließen, trinken und erquickt werden. Gott möchte, dass wir empfangen und fließen lassen, weitergeben. Dazu gehört alles. Das fängt an, dass in dieser Strom der Gnade Menschen ihre Sünden bekennen und sich zu Gott wenden. Das fängt an, dass Menschen in diesem Strom der Gnade Heilung und Kraft erfahren. All das ist in diesem Strom drinnen. Es fängt an, dass in diesem Strom vom Tempel der Heilige Geist mitfließt und in den Herzen der Menschen diese neue Geburt bewirkt. Du und ich, wir können das nicht machen. Wir können uns nur öffnen und sagen, fließ Wasser, fließ Heiliger Geist, fließ durch mich hindurch, mitten in die Wüste, fließ. Geist Gottes ist es dann, der dieses Wasser fließen lässt in die Wüste hinein, die Bäume wachsen lässt, die Frucht bringt. Und wenn ihr genau gelesen habt, dann habt ihr gelesen, diese Blätter bringen Heilung den Heiden. Das, was von dir wegfließt, du hast du so viel Ausländer, bringt Heilung den Heiden. Alles, was lebendig wird, schenkt anderem Leben. Da ist Erneuerung, Erweckung, Wachstum. Ihr wisst, dass wir ein Haus suchen. Wir wissen nicht, wo es sein wird. Aber ich habe mein Gebet verändert. Vor Wochen habe ich noch gebetet, Herr, schenk uns ein neues Zuhause, schenk uns eine neue Bleibe. Jetzt bete ich, Herr, zeig uns, wo du uns haben möchtest. Und jetzt bin ich sicher, da, wo er mich haben wird, hat er schon irgendwas für mich bereitet. Und es wird gut sein. Ende März. Aber es geht nicht um die Zeit, denn Gott kann von heute auf morgen. Schaut mal, wir haben noch Abendmahl, deswegen will ich diese Predigt jetzt versuchen zusammenzufassen. Ich habe eigentlich zwei Bilder gemalt. Das eine Bild ist, wie dieses Wasser strömt und wie diese Fischer dastehen, Fischernetze. Da, wo dieses Wasser hinströmt, werden auch Fische sein. Und ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, die zwar oberflächlich gottlos ist, aber das, weil ihnen keiner gesagt hat, was Gott wirklich für sie möchte. Und ich glaube, dass sich viele nach Gemeinschaft, nach sinnvoller Gemeinschaft mit Gott sehnen, aber dass sie es nicht wissen. Es geht darum, unsere Netze wieder auszuwerfen. Einmal sagt Jesus, dann wirft eure Netze doch nochmal aus. Und was war? Er hat sie so gesegnet, die haben die gar nicht mehr reingebracht. Da mussten sie andere dazu holen. Helft uns, die Netze einzuholen. Ich ermutige euch heute, eure Netze wieder rauszuholen aus dem Schrank und sie neu auszuwerfen. Und ich ermutige euch auch, geht nicht alleine fischen. Holt andere dazu. Stellt die Einheit des Leibes Gottes dar. Vernetzt euch mit den anderen. Packt Gemeinde an. Gemeinsam. Ruft andere Fischer zu Hilfe, so wie die Jünger Jesus es taten. Und dann das zweite Bild, der Berg der Erinnerungen, der Ölberg. Was kann dieser Vernetzung im Wege stehen? Unser Berg der Erinnerungen. Lass ihn von Gott spalten. Es ist ein Berg der Vergangenheit. Es ist ein Berg von vergangenen Erlebnissen, von schönen Momenten, aber auch ein Berg der Enttäuschungen, der schlechten Erfahrungen. Jesus hat diesen Berg gespalten, damit das Wasser Gottes fließen kann, damit seine Gnade fließen kann, damit Leben entsteht. Und kein Berg, keine Vergangenheit, keine Erinnerung soll doch Jesus daran hindern, dass dieses Wasser fließt an die öden Orte. Geht gemeinsam voran, lernt voneinander, miteinander. Egal wie groß euer Fischernetz ist, macht es größer. Amen.